Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Ja, ich dachte, ich könnte heute mal über einen Auszug aus dem Diamantsutra sprechen. In unserer Teerunde in der alten Sendo, wo wir ja jeden Morgen von 6:30 bis 7 sitzen und von 7 bis oft 7:45 da in der Teerunde vereint sind, da lesen wir immer wieder Texte, und in letzter Zeit haben wir vom Diamantsutra gelesen. Und zum Beispiel hier Nummer 25, da heißt es: Subhuti, sage nicht der Tathagata, hege die Vorstellung, ich will die Lebewesen zum Ufer der Befreiung bringen. Denke nicht in dieser Weise, Subhuti. Warum? In Wirklichkeit gibt es für den Tathagata kein einziges Wesen, das zum anderen Ufer zu bringen wäre. Würde der Tathagata meinen, dass es ein solches Wesen gäbe, so wäre er der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen oder einer Lebensspanne verhaftet. Subhuti, das, was der Tathagata ein Selbst nennt, hat seinem Wesen nach kein Selbst in dem Sinne, in dem gewöhnliche Menschen denken, dass es ein Selbst gäbe. Subhuti, für den Tathagata ist niemand ein gewöhnlicher Mensch. Und darum kann er sie gewöhnliche Menschen nennen. Tja, das ist irgendwie nicht so ganz leicht für uns zu verdauen. Es klingt sehr abstrakt, und deshalb ist auch unser Bemühen in der Teerunde, uns mit praktischen, lebendigen Beispielen da zu helfen, diese Passagen zum Beispiel zu verstehen. Ich meine, wir rezitieren hier zweimal am Tag das Bodhisattva-Gelöbnis, wonach wir alle Wesen erretten wollen. Ja? Also wir gehen schon mal von Wesen aus. Und da sagt der Buddha, ja, der Tathagata, ja, in Wirklichkeit gibt es für den Tathagata kein einziges Wesen, das zum anderen Ufer, zum Ufer der Befreiung zu bringen wäre. Das ist ein Klopper, ja. Da sind wir hier 40 Jahre auf dem Zen-Weg und wollen die Wesen befreien, und da sagt er, nee, gibt es gar nicht. Aber es gibt einen Grund, warum er sagt, die gibt es nicht, diese Wesen. Weil, wenn man es so sähe, dann wäre man in die Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen oder einer Lebensspanne verhaftet. Ich frage euch, wie können wir leben, ohne in diese Vorstellung verstrickt zu sein? Also, wenn ich mich hier umgucke, hier sind doch lauter Lebewesen vor mir. Hier sind doch Personen, die ich persönlich anspreche, Andreas, Klaus, Inga, das sind doch in gewisser Weise alles Selbste, die da vor mir leben, sitzen und leben. Und gerade jetzt, in den letzten Tagen, bin ich damit konfrontiert, dass viele Menschen nach einer bestimmten Lebensspanne ausscheiden. Wo gehen die hin, wenn es gar keine Lebensspanne gibt? Ja, der zweite Mann meiner ersten Frau ist vor 2 Tagen gestorben. Die Omi meiner Zwillingskinder ist auch gerade am selben Tag gestorben. Wieso ist das keine Lebensspanne, wenn die mit 93 das Zeitliche segnen oder mit 73? Was ist an der Betrachtung verkehrt? Also, es ist wirklich ein Koan, dieses Diamant-Sutra, oder sagen wir mal, hunderte von Koans. Und ich finde, dass es sich lohnt, immer wieder damit sich zu beschäftigen. Als ich in Japan im Tempel war, da hieß es, lies das Diamant-Sutra. Na gut, lese ich es halt. Nein, sagte der Jiki, 500 Mal lies das Diamant-Sutra, um es endlich zu kapieren. 500 Mal das Diamant-Sutra lesen. Ja, wir sind jetzt beim 3. oder 4. Durchgang. Also, ein sehr tiefgründiges Sutra, das wir gerne studieren, weil es uns helfen könnte, einen Sprung aus der geistigen Rille zu machen, in der wir uns normalerweise bewegen. Wir sind ja in diesem Kontext, wo böse Menschen Böses tun und wir die Guten sein wollen, die Gutes tun, und wo wir finden, dass das Böse bekämpft werden sollte in der Welt, wo wir schlicht und einfach ständig in der Welt der Trennung leben. Und wie kommen wir da raus? Wie kommen wir in eine andere Welt, in der es sowas gibt wie organische Liebe? Liebe, die allumfassend ist im Sinne von, dass da nichts ausgeschlossen ist. Kein Bush, kein Clinton, kein Putin, kein Zelensky, kein Friedrich Merz, kein... Ja, die sind da alle mit da drin. Da schlucken wir trocken, aber es ist nun mal so. Ja, und ich komme ja jetzt gerade aus Kanada zurück und ich bin doch immer ein Stück weit mit meiner Seele in Kanada. Ich merke das daran, ich habe immer noch Jetlag. Also wundert euch nicht, wenn ich plötzlich hier mitten im Satz nach vorne überlege oder so. Oder wenn unser Gast Muro da eine tolle Rede hält, ich plötzlich merke, mir fallen gerade mal eben die Augen zu. Das hat ja nichts mit seinem Vortrag zu tun, sondern es ist ja mein Jetlag, der da plötzlich durchkommt. Ja. Also, ich bin am 30. Juli nach Kanada geflogen. Und wie jedes Jahr wollte ich mich da in meinem Blockhaus, was eigentlich gar nicht meins in diesem Sinne von Diamant-Sutra ist, einzuquartieren und zu sein. Und Die erste Woche war ich ganz alleine da. Die zweite Woche war meine Tochter Hanna mit ihrem Freund da. Und ab der dritten Woche kam auch meine Freundin Emmy dazu. Und diese erste Woche, die ich da ganz für mich hatte, das war fast wie ein Retreat. Nur, dass man auf dem Retreat keine PV-Anlagen in Gang setzen muss und für das Funktionieren von Wasserpumpen und so weiter zuständig ist. Das war da erstmal mein erster Akt. Und ich war so gerührt davon, dass mein Haus nach 10 Monaten Alleinsein da im Wald, dass das da mehr oder weniger unversehrt stand, dass ich meine chinesischen Akkus vom Dachboden holen konnte, vorsichtig da an die Solaranlage rangehen, mich vergewissern, dass die Kabel in der richtigen Weise angeschlossen werden. Vorsichtshalber habe ich noch mal Andreas angefunkt, welchen Pol ich denn nun zuerst zum Schluss des Kreislaufs da berühren kann und so weiter. Weil es auch so was Erschreckendes hat, wenn man schließlich den Kreislauf schließt und dann knallt. Weil es gibt da einen ziemlichen Stromstoß und dann plötzlich springen da die Geräte an. Ja. Also, ich habe mich da vorher noch zu einer kleinen Meditation vor diese Laderegler und Extender und so weiter gesetzt, damit sie diesen ersten Stromstoß da gut überstehen und vor allem ich den gut überstehe, weil der ist auch für mich immer sehr aufregend und ein Schock. Und sage und schreibe, diese PV-Anlage hat 1 Monat zuverlässig, ohne Störung gearbeitet. Strom vom Dach, Wasser aus dem Boden. Ein herrliches Leben. Also Abwasser funktionierte. Ja, natürlich alles in Kreislaufbeziehung. Ja. Und ja, ich konnte mich also richtig entspannen und mir nochmal so klar machen, also von meinen Geisteszuständen her, da gibt es natürlich, da fühle ich mich mit den anderen Wesen in Verbindung, da fühle ich mich auch mit meiner Buddha-Natur in Verbindung. Da bin ich in dieser Welt der Nicht-Zweiheit. Dann gibt es den Zustand normal. Da lebe ich mit diesen Begriffen, die Trennung signalisieren, die so abgezirkelt sind und wo es nicht diesen Zusammenhang so automatisch gibt, den wir ja auch sonst in der Welt erleben. Ja. Wir gehen da von einer merkwürdigen Getrenntheit der Dinge aus. Dann gibt es den gesteigerten Normalzustand, den nenne ich gestresst. Also ich bin da meistens umgeben von Menschen, die das erleben, dass sie gestresst sind. Und wenn wir gestresst sind und wenn ich gestresst bin, dann merke ich, ich bin vom Leben, von der Lebendigkeit getrennt. Es drückt sich darin aus. Mein Herz schlägt schnell. Ich denke, was ich noch alles zu tun habe. Meine große Liste, Punkt 1 bis 10, die letzten 7 noch unbearbeitet. Post vom Amtsgericht, Post von der Stiftungsbehörde. All das, das kann mich in Stress bringen. Und dann gibt es einen Zustand der darüber noch hinausgeht, den kann man vielleicht als krank, gestört und deprimiert bezeichnen, ja. Wenn man den Kontakt zur Buddha-Natur restlos verloren hat, also dann kommt es einem so vor, als ob man von Ängsten regiert wird, nicht mehr wirklich mit der Wirklichkeit in Verbindung ist, ja. Gut, und in Kayadatta kann ich das alles mal wieder in Richtung Natürlichkeit bringen, ja. Natürlichkeit erleben. Also ich setze mich dann auf mein Deck an dem Haus und dann bin ich umgeben von diesem wunderbaren Wald, der da inzwischen gewachsen ist, ohne mein Zutun. Aus einem vollständigen Kahlschlag. Mein Vater hatte mir dieses Grundstück da übertragen. Da war das gerade restlos kahlgeschlagen. 43 Hektar, nur Baumstümpfe, ja. Und da habe ich gedacht, na, das ist ja ein schönes Geschenk, da habe ich ja mein Leben lang nichts mehr von, bis das sich mal wieder berappelt hat, ja. Und komischerweise, es fing an, von alleine sich zu begrünen, mit Nadelbäumen, Laubbäumen zu besetzen. Und zwar auf die allerschönste Art und Weise. Nämlich, weil ich nicht eingegriffen habe, weil niemand eingegriffen hat, weil die Pflanzen einfach so wachsen konnten, wie es ihnen von Natur aus möglich war. Und so ist da auf diesem ehemaligen Kahlschlag ein wunderbarer Wald entstanden, ein prächtiger Mischwald, in dem sich auch der Bär wohlfühlt und die Weißwildhirsche Zuflucht nehmen, die Kojoten nachts heulen, die Adler fliegen, Wildgänse auf dem kleinen See vor dem Haus zu sehen sind, Raben auf dem Dach sitzen, Eichhörnchen oben im Giebel, Mäuse unten im Keller, Schlangen, Ameisen, alles ist da. Das volle Lebensprogramm, wenn man es so geschehen lässt. Ja. Und ja, ich habe das so kurz notiert, wie es mir da ging. Auf dem Weg zur Garage begrüßt mich da die braune Schlange. Ist, neuerdings, also seit 3-4 Jahren, begegne ich auf dem Weg zu der Garage, die zu dem Haus gehört, einer oder zwei braunen Schlangen. Früher hatte ich so kämpferische Ideen, ich müsste da die Mäuse in der Garage bekämpfen, also dass die da vielleicht doch Überhand nehmen und so. Und dann hatte ich gedacht, ich muss mir da mal eine Katze ausleihen oder irgend sowas. Das ist mir so oft passiert. Ich komme da in meine Garage, will irgendwie in dem Fliesenkasten da ein Fliesenschneider rausnehmen, mach die Klappe hoch. Und da sitzen auf der Stange von dem Fliesenschneider 10 Mäuse und gucken mich mit schwarzen, neugierigen Augen an und fragen sich, was diese Störung jetzt wohl soll. Ja? Und die sind aber nicht nur da im Fliesenkasten, sondern die haben auch unglaublich künstlerische Gänge in meine Wände, in die Isolierung von meinen Wänden gelegt. Also wenn man da so eine Styroporwand wieder rausnimmt, dann ihr ahnt nicht, was für ein tolles Labyrinth die Mäuse da gemacht haben. Und zwar nicht in einer Platte, in allen Platten. Also da hatte ich manchmal das Bedürfnis, die Mäuse zu regulieren. bis ich die braune Schlange gesehen habe. Da war mir klar, die hat ihre Freude an den Mäusen in meiner Garage. Jedes Mal, wenn da vorne eine rauskommt, da sitzt sie in der Sonne und macht Schnapp. Und dann hat sie einen dicken Bauch für eine Weile. Die Mäuse haben das natürlich auch mitbekommen. Also jetzt ist das Verhältnis einigermaßen ausgeglichen. Einige rascheln da noch rum. Die Schlange ist da und kümmert sich um die Mäuse. Und das hat so was Natürliches an sich. Ich brauche da überhaupt nichts zu tun. Ich schaue mir das einfach nur an und bin irgendwie so berührt davon, dass ohne dass ich eingreife, sowas wie Kreisläufe da entstehen, die vital sind, die das Leben stützen. Dann sind da Libellen, die auf meiner Jeans landen und dort einfach nicht wegfliegen wollen. Und bis ich schließlich so einen goldroten Stängel nehme und die woanders hinhebe, ja, dann umkreist mich da ein Schmetterling immer wieder. Sieht aus wie ein Nachtfrauenauge. Oder ein kleiner Vogel fliegt direkt auf mich zu und setzt sich sozusagen neben meine Kaffeetasse. Also es ist eine besondere Atmosphäre da und oben am Himmel steht abends der Halbmond und die Sonne will in die Hügel am Westhorizont einsinken. Ja, überall sieht man die Baumspitzen im Abendrot leuchten. Das bringt mich in eine andere Verfassung. Das hilft mir, den Stress abzubauen und wieder im wirklichen Leben anzukommen. Und es ist auch gar nicht schwierig, Achtsamkeit im Haus zu üben. Ja, und dieses Haus, das ist auch nicht einfach nur aus Loks, aus Holzstämmen zusammengebaut, wie man denken könnte, sondern dieses Haus, das enthält noch viel mehr. Zum Beispiel die Geschwisterliebe von meinem Bruder und mir. Ohne diese Geschwisterliebe wäre dieses Haus nicht entstanden. Mein Bruder, der hat mir 2006 gesagt, der da auch wohnt in der Nähe, warum baust du nicht ein Haus da auf deinem Grundstück? Und ich gesagt, was soll ich da mit dem Haus? Und er gesagt, Mann, in Kanada ist es doch so einfach, ein Haus zu bauen. Ich helfe dir auch. 3 Wochen lang. Hat er auch gemacht. Und nur, dass die Verhältnisse sich geändert hatten. Also das Haus enthält auch vom deutschen Baurecht inspirierte kanadische Bauvorschriften inzwischen. Früher, er konnte einfach drauf losbauen. Ja. Da muss Abnahme geschehen und so weiter. Aber das Haus enthält auch noch mehr, weil es nämlich nur dadurch entstanden ist, dass mein Vater im Krieg als Mitglieder einer Bomberbesatzung über Norwegen abgeschossen wurde, in englische Kriegsgefangenschaft geriet und schließlich nach Kanada verfrachtet wurde ins Holzfällerlager. Und der hat sich in seinen 4-jährigen Gefangenschaftsjahren hat er sich in das Land verliebt. Und deshalb hat er später da Grund und Boden gekauft. Und von diesem Wald hat er zwei Stücke, eins an meinen Bruder Peter und eins an mich gegeben. Dadurch sind wir dahin gekommen und dadurch ist auch die Geschichte meines Vaters mit seinen Kriegserlebnissen Bestandteil dieses Hauses und es ist auch Bestandteil die persönliche Geschichte von meinem Bruder und mir, unserer Kindheit. Unsere Eltern haben sich getrennt und haben beschlossen, uns aufzuteilen. Dann haben wir nie mehr zusammen Ferien machen können. Und deshalb treffen wir uns seit 2006 da jedes Jahr, außer in der Covid-Zeit, um da zusammen Ferien zu machen. Und da holen wir etwas nach, was wir in unserer Kindheit nicht gehabt haben. Die schwesterliche Nähe. Das ist jedes Jahr herausfordernd, weil mein Bruder lebt geistig in einer anderen Welt als ich, ja. Also er kann ein gewisses Verständnis dafür haben, dass in dem Blockhaus auch eine Sendung gebaut wurde. Und sagen wir mal, sein kanadisches Wohnzimmer ist eher seine Werkstatt. Die ist ungefähr von der Fläche her doppelt so groß wie sein Wohnhaus. Und jedes Jahr, wenn ich ihn treffe, dann fährt er in seinen Lieblingsladen, Canadian Tire, der Ausstatter mit Werkzeugen aller Art. Und für gewöhnlich kommt er mit einer neuen Kappsäge oder sowas daraus. Also ist ein Eldorado seine Werkstatt. Während wenn man bei mir in die Werkstatt guckt, da ist so ein kleiner roter Koffer. Und da ist sozusagen so eine Notausstattung drin, ja. Weil es mir so geht, wie mein Bruder öfter sagt, wenn er mich anderen vorstellt. Das ist mein Bruder Christoph. Zwei linke Daumen, zwei linke Hände. Also er ist nicht so angetan von meinen handwerklichen Fähigkeiten. Aber irgendwie hat uns das Leben trotzdem da zusammengebracht und zur Kooperation gebracht. Ja, ich bin beim Thema Diamant-Sutra. Das könnte ich mit meinem Bruder irgendwie nicht besprechen, weil er sagen würde, was soll denn das? Hast du keine Zange? Hast du keinen Hammer? Wollen wir nicht mal was Vernünftiges machen? Also, er ist anders drauf. Aber er ist so ein Bodhisattva, in seiner unglaublichen Hilfsbereitschaft. Er hat mich so unterstützt. Das werde ich ihm nie vergessen. Also, es ist klar, dass der Buddha alle die Begriffe, die wir auch benutzen, benutzt er auch. Er spricht auch von der Blume, er spricht auch von einem selbst, er spricht auch wahrscheinlich von einem Hammer. Und er bezieht noch andere Ebenen dieser Begriffe mit ein. Wenn er von einer Blume spricht, zum Beispiel der hier, wenn er die hochreiten würde, dann wäre der Buddha sich darüber im Klaren, dass diese Blume aus 99% Nicht-Blume-Elementen besteht und dass man sie deshalb als Blume bezeichnen kann, weil sie ein Botschafter des großen Zusammenhangs ist. Und deshalb kann er sie auch hochhalten in der Blumenpredigt. 500 gucken zu und einer lächelt. Kasyapa. Weil Kasyapa weiß, Wenn der Buddha die Blume hochhält, hält er in Wirklichkeit drei Blumen hoch. Die Blume, die Nichtblume und die darüber hinausgehende, allumfassende Blume. Mit den drei Blumen ist der Buddha da angetreten. Und für uns ist das nicht so leicht, mit den Begriffen so umzugehen wie der Buddha, dass wir diese dreifache Dimension jedes Begriffs tatsächlich in der Praxis immer präsent haben. Vor allem, wenn wir uns über jemand ärgern, dann schrumpft unsere Begriffswelt sehr schnell zusammen. Und dann ist es vorbei mit der Nicht-Zweiheit, mit dem Zusammenhang, mit der Einheit. Dann ist da der unverständige Idiot, ja, von dem wir umzingelt werden in unserem friedlichen Leben. Und dann haben wir es zu tun mit, ja, dann sind wir da von Egos umzingelt und so weiter. Unser eigenes natürlich einbegriffen. Ja, und da rauszukommen aus dieser Sichtweise, das will geübt werden. Also, wir haben oft das Problem, dass wir den Buddha als so ein vollkommenes Wesen ansehen, das wir irgendwie gar nicht berühren können, ja. Das uns in seiner Vollkommenheit so gegenübersteht. Aber die Prajnaparamita-Logik besagt, dass die fünf Daseinsgruppen, die fünf Skandhas, die fünf Bereiche des Anhaftens, auch ein Konstitutiv für das Buddha-Wesen ist. Der Buddha setzt sich zusammen aus Nicht-Buddha-Elementen. Und da sind auch die schrägen Elemente dabei, auch die nicht so schönen. Die machen ihn auch aus. Nach der Prajnaparamita-Logik besteht das Reine aus Unreinem. Ja, sein wesentliches Merkmal. Und die Liebe, wenn wir davon sprechen wollen, ist nach buddhistischer Auffassung ein Nicht-Dualitätsverhältnis, wenn sie klappt. Aber sie setzt sich auch, die Beziehungen setzen sich auch aus Streit und Ärger und Nichtverstehen zusammen. Das gehört alles mit dazu. Und wie schaffen wir es sozusagen, auf diesen Horizont zu kommen, wo wir sehen, aha, das gehört alles zusammen und wir können das akzeptieren. Wir nehmen es an. Wir nehmen auch die unangenehmen Seiten des Lebens als zugehörig an. Es gehört alles zu der Einheit mit dazu. Und das könnte man bezeichnen als organische Liebe. Wir sehen die ganze Welt als ein Organismus an und alles, was darauf kreucht und fleucht, das sind die Organe dieses Organismus. Und die bilden eine Einheit, die durch die organische Liebe zusammengehalten werden. Und wenn wir diese organische Liebe tatsächlich ernst nehmen und verinnerlichen, dann haben wir auch einen Schlüssel, um anders mit den Weltproblemen und Umweltproblemen und Konflikten auf dieser Welt umzugehen, weil wir da nicht die Rallye mitmachen müssen, die Guten gegen die Bösen. sondern weil wir dann in dem Zusammenhang bleiben können, in dem wir in Wirklichkeit uns befinden. In Wirklichkeit sind wir mit allem verbunden. Und diese Wirklichkeit nachhaltig zu berühren, das ist schön. Muho wurde gefragt, wie er es mit dem Ego hält und so weiter. Also Ego selbst. Es gibt diese Instanz in uns, die alles getrennt betrachtet, die sich einer ganzen Welt von Getrenntheiten gegenüber sieht. Und der Eckhart Tolle, der schreibt dazu, das Ego ist nichts weiter als die Identifikation mit der Form, und zwar in erster Linie mit Form im Sinne von Gedankenform. Wenn das Böse eine Realität ist und es besitzt eine relative, wenn auch keine absolute Wirklichkeit, dann ist das auch seine Definition. Die vollständige Identifikation mit Form, physischen Formen, Gedankenformen, Gefühlsformen. Durch diese Identifikation sind wir blind für unsere Verbundenheit mit dem Ganzen, für unser essentielles Einssein mit allem anderen, mit dem Ursprung. Ja. Diese Blindheit und Vergesslichkeit ist das, was Leiden und Täuschung erzeugt. Dann fragt man sich, was ist die Folge dieser Blindheit? Schlagt die Zeitungen auf, liest die Geschichtsbücher, guckt euch um, hört Radio. Dann könnt ihr die Folgen jeden Tag spüren. Hi.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.